Jesaja 53, die Verse 4 bis 7. Unter anderem geht es auch um die Güte Gottes. Und diese zeigt sich am allermeisten in Jesus Christus. Und Jesaja 53 spricht von Jesus Christus auf eine sehr besondere Weise im Alten Testament. Wir hören nun das Wort Gottes, die Verse 4 bis 7. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.
Ja, vielen Dank dir, Hartwig, für die warmen, einleitenden Worte, die uns schon gut auch in unser Thema heute Morgen hineingeführt haben. Auch dieses Drandenken an Gläubige an anderen Plätzen der Welt ist, glaube ich, immer wieder ein wichtiger Gedanke, ein wichtiger Punkt, der uns auch Petrus heute ein Stück weit vor Augen stellt. Heute geht auch das Thema Unterordnung in eine nächste Runde. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, was es bedeutet, uns dem Staat gegenüber, der Regierung gegenüber unterzuordnen. Heute geht es um die Unterordnung gegenüber dem Vorgesetzten. Petrus, er bleibt also bei demselben Thema, er wechselt nur die Zielgruppe. Von der Politik kommt er nun hinein in das Arbeitsleben. Und ich lese dazu unseren Bibeltext aus 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25. 1. Petrus 2, 18 bis 25. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herren untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das Thema der heutigen Predigt habe ich genannt: Unterordnung ist ein Teil der Jesus-Nachfolge. Unterordnung ist ein Teil der Jesus-Nachfolge. Und wir erfahren dazu in unserem Text drei Dinge. Das erste ist der Auftrag zur Unterordnung. Das zweite ist die Motivation zur Unterordnung, was treibt uns an? Und das Dritte ist, das herrliche Vorbild in Jesus Christus wird uns vor Augen geführt. Starten wir mit dem Auftrag der Unterordnung. Nachdem Petrus das Thema Unterordnung zunächst im gesellschaftlichen Kontext erläutert hatte, bricht er es nun runter auf den Alltag von zwei besonderen Menschengruppen. Beide hatten in der antiken Welt eher eine untergeordnete Rolle und hatten darunter auch nicht wenig zu leiden. Die erste Gruppe, um die es heute geht, sind die Sklaven. Nächstes Mal ab Kapitel 3 geht es dann noch um die Ehefrauen, die auch keinen leichten Stand damals hatten. Mit der ersten Gruppe, den Sklaven, und vom Wort her sind hier Haussklaven gemeint, die in einem Hausstand gearbeitet und gewohnt haben, da nimmt hier Petrus sicher nicht ohne Grund auch eine Gruppe heran, die sehr verachtet ist, um daran zu zeigen, wie soll Unterordnung konkret gelebt werden. Er möchte nicht nur theoretisch bleiben, sondern er zeigt es jetzt hier an einem Praxisbeispiel. Und auch wenn das Schicksal der Sklaven unter einem guten Herrn durchaus erträglich sein konnte, so wurde den Sklaven damals sicherlich oft viel Unrecht angetan. Theoretisch waren zwar auch die Sklaven geschützt rein rechtlich und ihre Herren hatten eine Fürsorgepflicht für sie, aber dennoch waren die äußeren Umstände für einen Sklaven sehr von den Launen ihrer Herren abhängig. Und wenn man eben gemeinsam mit ihnen zusammen unter einem Dach wohnte, war das Zusammenleben nicht immer leicht. Und die Frage ist, welchen Rat gibt Petrus nun dieser Gruppe von Menschen, dieser Gruppe von Gläubigen, die eben auch als Sklaven, als Hausknechte damals arbeiten mussten? Zunächst fällt uns auf, wenn wir in den Text hineinschauen, Petrus, es ist genau wie bei Paulus auch, er fordert sie nicht auf, gegen ihren Stand anzukämpfen, sich irgendwie rauszustehlen aus der Sklaverei oder die Sklaverei irgendwie zu bekämpfen. Vielmehr bleiben diese Ordnungen erstmal unkommentiert stehen. Sein Rat, der Rat des Petrus, er spricht also mitten hinein in diese unveränderbare Realität, der diese Sklaven sich gegenüber sahen, und er gibt ihnen einfach in ihrem Stand ein Wort auf den Weg mit, wie sie ihren Glauben dort praktizieren können. Und deshalb sagt er in Vers 18, seid untertan euren Herren in aller Furcht, und zwar nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Auch hier sehen wir, wie in Vers 13 schon, die Unterordnung steht in direktem Zusammenhang mit unserer Gottesbeziehung. Vers 13 haben wir gelesen, ordnet euch unter, warum? Um des Herrn willen. Vers 18 lesen wir, ordnet euch unter in aller Gottesfurcht. Das heißt, weil wir als Gläubige nicht Menschen in erster Linie zu fürchten haben, sondern Gott fürchten sollen, deshalb können wir uns allen menschlichen Autoritäten gegenüber unterordnen, uns in die Systeme einordnen, die in dieser Welt vorherrschen. Diese Aufforderung zur Unterordnung gilt vom Kontext natürlich zuerst den Gläubigen, die damals Sklaven und Hausknechte waren, aber ich glaube, wir dürfen dieses Prinzip der Unterordnung auch auf uns heute im Jahr 2020 übertragen, wo wir Gott sei Dank keine Sklaverei mehr haben in unserem Land, aber dennoch dieses Verhältnis Angestellter, Vorgesetzter sehr gut kennen. Und ich glaube, hier sind auch wir herausgefordert und aufgefordert, unseren Vorgesetzten, unseren Chefs den notwendigen Respekt entgegenzubringen, ihnen mit Ehrerbietung, mit Achtung zu begegnen. Wie das ganz konkret umgesetzt werden kann, verdeutlicht zum Beispiel Paulus in Römer 12, Verse 17 bis 19. Dort gibt er folgenden Rat den Gläubigen und sagt: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Der Apostel Paulus zeigt dort den schönen göttlichen Grundsatz, der uns alle immer wieder ermutigen möchte, dass wir dem anderen stets mit Respekt begegnen sollen. Dass wir dem Frieden nachjagen sollen nach seinem ganz, ganz hohen Ziel. Und vor allem, dass wir nicht selber Vergeltung üben sollen, gerade da, wo wir es eigentlich für nötig erachten. Wo es mal richtig wichtig wäre von unserer Sicht, dass wir für Ordnung sorgen. Und genau dieses Spannungsfeld kennt auch Petrus, dass wir gerne für Ordnung sorgen würden. Und deshalb ermahnt er in Vers 18 und sagt: Unterordnung gilt nicht nur den guten, milden und vernünftigen Herren gegenüber, das würde uns viel, viel leichter fallen, sondern Unterordnung gilt auch den Verkehrten, den launischen, den niederträchtigen Herren gegenüber, die uns ungerecht behandeln, die uns vielleicht auch Ungebührliches, übertrieben Hartes von uns verlangen, die uns vielleicht sogar psychisch unter Druck setzen, uns körperlich überfordern. Auch ihnen gegenüber, sagt er, gilt der Auftrag der Unterordnung. Und damit macht Petrus eigentlich deutlich, unsere innere Haltung zur Arbeit ist hier sehr, sehr wichtig. Egal in welchem Arbeitsumfeld wir stehen, in welchem Beziehungsgeflecht wir sind, unsere innere Haltung sollte nicht von den äußeren Bedingungen abhängen. Egal wie gut oder schlecht sie sind, wir sollten uns dort einfügen. Es sollte auch kein selektiver Dienst von uns sein, so nach dem Motto: Wenn der Chef gerade nicht zuschaut, dann mache ich doch mein eigenes Ding. Nein, wir sind aufgefordert, auch da für Gott gewissenhaft, zuverlässig als Jünger Jesu zu arbeiten, zu wirken und uns darin zu bewähren. Und es nicht nur irgendwie und innerlich doch zähneknirschend und maulend vielleicht, sondern in aller Gottesfurcht, haben wir hier gelesen. In dem Wissen ruhend, dass Gott uns nicht vergessen hat. Auch in diesem vielleicht sehr üblen Zustand, in dem du oder ich uns gerade befinden. Gott hat uns nicht vergessen. Er hat nicht die Kontrolle über dein Umfeld verpasst oder verloren. Nein, und das ist das Unglaubliche, er bezeichnet es sogar als Gnade, wenn wir trotz den üblen Arbeitsumständen nicht dagegen rebellieren, sondern mitten in aller ungerechten Behandlung unseren Vorgesetzten dennoch respektieren, uns unterordnen und ihm Achtung entgegenbringen. Das hat Zeugniskraft. Da leuchtet Gottes Licht in unserem Leben auf. Die Frage ist nun, wie packen wir das in guter Weise an? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Motivation der Unterordnung in den Versen 19 und 20. Ich lese sie uns nochmal, da heißt es: Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Unrecht leiden um Jesu willen, das wird hier als Gnade bezeichnet. Dieser Gedanke ist rein menschlich gedacht völliger Schwachsinn. Völlig daneben, absolut nicht nachvollziehbar. Wie soll uns etwas Gnade bringen, etwas zum Guten sein, wenn wir zu Unrecht leiden? Wenn wir Kränkungen in Kauf nehmen müssen, die völlig fies sind. Für den natürlich denkenden Menschen passt es nicht zusammen. Und deshalb erläutert Petrus, im Leiden auszuhalten, eben ohne verbittert zu werden, das ist nur denjenigen möglich, die in ihrem Gewissen an Gott gebunden sind. Sowas kann nur ein Gläubiger erleben, der den Heiligen Geist in sich hat, der aus Gottes Kraft lebt und dadurch entschlossen sein kann, Gott in allen Umständen treu zu bleiben. Denn nicht das Leid an sich wird hier als Gnade bezeichnet, sondern wenn wir das Unrecht ertragen, das uns angetan wird. Das ist Gnade. Ertragen. Diese Gnade, von der Petrus hier spricht, ist also ein inneres Ruhigbleiben, ein innerer Friede, der uns niemand sonst geben kann, trotz all dem Unrecht, das uns geschieht. Und diese Gnade, die macht uns dann sogar fähig, meinem Gegenüber, der mir Böses tut, mit Gutem zu antworten, mit Gutem zu vergelten. Das ist genau der Sieg, den Jesus uns anbietet. Und wir sehen das auch sehr schön am Beispiel der Apostel, in Apostelgeschichte 5, Vers 4. Wie haben sie denn reagiert, als sie um Jesu willen leiden mussten, als sie ausgepeitscht wurden? Sie sagen da der Gruppe, als sie zurückkommen, sie gingen aber fröhlich vor dem Hohen Rat fort. Fröhlich von der Auspeitschung fort. Warum? Weil sie würdig geachtet wurden, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Das ist christlicher Sieg, der in Jesus ruht, der nur in der engen Gemeinschaft mit Jesus erlebt werden kann. Denn wenn wir ehrlich sind, wissen wir es alle. Aus unserer Kraft heraus sind wir dazu völlig unfähig, überhaupt nicht ein bisschen in der Lage. Wir sind doch alle dazu geneigt, für unser Recht zu kämpfen, dem anderen mit gleicher Münze zurückzuzahlen, irgendwo für Gerechtigkeit zu sorgen. Und oft verfallen wir dabei auch in Selbstmitleid, in Bedauerung von uns selber, anstatt an die anderen zu denken. Also wenn ein Mensch das Unrecht, das ihm zugefügt wird, geduldig ertragen kann, dann muss er mit einer übernatürlichen Kraft ausgestattet worden sein. Ansonsten wird er irgendwo psychisch krank enden oder er dreht durch und ist völlig verbittert. Davor kann uns nur die Gnade Gottes bewahren. Und wenn du als Christ Unrecht ertragen kannst, dann sei bitte nicht stolz auf dich, sondern danke Gott, dass er in seiner Gnade dir die Kraft gegeben hat, hier anders zu reagieren, als es jeder normale Mensch tun würde. Er hat dir dann die Gnade gegeben, das Unrecht zu ertragen, ohne bitter zu werden, ohne daran zu verzweifeln und aufzugeben. Diese Gnade, von der hier geschrieben steht, können wir übrigens nur in solchen Leiden erfahren, in denen wir zu Unrecht leiden. Das erklärt uns Petrus hier noch im Vers 20, wo ganz klar unterschieden wird zwischen Leiden, die uns zu Unrecht widerfahren, oft um Jesu willen, und Leiden, die gar nichts mit Christus zu tun haben, weil sie selbst verschuldet sind, weil sie ohnehin nicht dem entsprechen, was Gott für gut erachtet, wo wir uns eben daneben benommen haben. Denn wer selber Unrecht tut, sagt Petrus hier, der kann keinen Beifall von Gott erwarten, keine Ehre vom himmlischen Vater, dann erleiden wir vielmehr unsere Schläge zu Recht, sagt er. Wohlgefallen bei Gott aber, Gnade bei Gott, das erleben wir nur dann, wenn wir Leiden ertragen, obwohl wir das Richtige, das Gute getan haben. Nur dann erfahren wir die Gnade Gottes mitten in unserem Leiden. Ähnliches hat auch Jesus schon deutlich gemacht, als er in der Bergpredigt gesagt hatte in Matthäus 5, Vers 10, glücklich oder selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihrer ist das Himmelreich. Zu wissen, dass Gott meine Not kennt und überblickt, das gibt dem Leiden um guter Taten willen einen unüberbietbaren Sinn, weil darauf die Verheißung Gottes steht, dass seine Gnade uns genau dann umgibt, wenn wir mitten im Leid drinstecken, mitten am Tiefpunkt sind. Das heißt, bezüglich der Motivation zum Leiden können wir hier festhalten, die Bereitschaft, Unrecht zu ertragen, sie erwächst aus dem Bewusstsein, Gott ist gegenwärtig, er ist da, er ist neben mir, er ist bei mir, er ist in mir und er trägt mich hindurch. Und zu dieser göttlichen Haltung dem Leiden gegenüber werden wir übrigens nicht nur so dezent ermutigt, sondern Petrus schreibt hier in Vers 21 sogar, wir sind zu diesem Vorgehen berufen. Das heißt, Leiden für Christus ist unsere Bestimmung. Warum? Es führt er jetzt in den nächsten Versen aus, weil Christus uns darin als Vorbild vorangegangen ist. Damit kommen wir zum dritten Punkt, das herrliche Vorbild in Jesus Christus. Verse 21 bis 25. Petrus bringt nun das Leiden der Gläubigen mit dem Leiden des Herrn Jesus in Verbindung. Und er zitiert dabei, was wir vorhin schon von Hartwig gehört haben, einige Verse aus Jesaja 53. Seine Botschaft hierbei ist sehr deutlich. Er sagt im Prinzip, weil Christus für uns gelitten hat, sind wir als seine Nachfolger nun auch verpflichtet, seinem Beispiel zu folgen. Für ihn, für Jesus, war der Weg zur Herrlichkeit ein Weg des Leidens. Für seine Nachfolger gilt nun dasselbe Muster. Das ist hier auch die Bedeutung von er hat uns ein Vorbild hinterlassen, Vers 21. Das griechische Wort meint hier eine Schreibvorlage des Lehrers, wo alle Buchstaben des Alphabets draufstanden, damit es der Schüler nachzeichnen konnte, kopieren konnte, nachmachen konnte. Es hat als Vorlage gedient. Das heißt, was Jesus durchlebte in seinen Leiden, das dient uns Gläubigen als Vorlage zur Nachahmung, als Muster, als Vorbild, um heute in seinen Fußspuren zu wandeln. Wir werden dabei nicht sündlos leben, wie er es getan hatte auf dieser Erde. Aber wenn wir in enger Gemeinschaft mit diesem Herrn bleiben, dann werden wir von innen aus geprägt werden, von der Schreibvorlage Jesus, weil er dann sein Gesetz in unsere Herzen hineinschreiben wird. Und deshalb tut es so gut und ist es so wichtig, immer wieder Jesus anzuschauen, ihn anzusehen, was er für uns getan hat. Und das macht Petrus hier sehr intensiv. Denn dann kommen wir nicht drum rum, über ihn zu staunen, über seine Größe nachzudenken, über diesen Heiland, der so viel auf sich genommen hat, so viel gelitten hat, obwohl er es gar nicht nötig hatte. Er hatte uns im Blick. Um unseretwillen hat er das alles auf sich genommen. Und das lesen wir hier in diesen Versen nun. Wie hatte unsere Schreibvorlage reagiert, als seine Leidenszeit begann? Vers 22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Unser Herr, er hatte sich nie im Ton vergriffen. Er hatte keinem Menschen irgendein Unrecht getan. Er hat nie etwas Böses über andere gedacht. Er hat auch nicht nach außen hin irgendwie freundlich getan und im Herzen doch böse Gedanken, Rachegedanken gehegt gegen andere. Nein, im Gegenteil. Er hat sogar noch seinen Feinden Gutes getan, überall versucht, wo er konnte, seinem Nächsten zu helfen und ihn zu lieben. Sein Leben war ein Zeugnis wahrer Liebe. Vers 23 erklärt uns weiter, wie Jesus sich verhielt, als ihm Unrecht getan wurde. Wir lesen hier, als er geschmäht wurde, geschlagen wurde, schmähte er nicht zurück. Als er gelitten hat, drohte er nicht mit Worten, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Die Juden haben Jesus als Teufelsdiener hingestellt. Die Soldaten haben Jesus mit allen Grausamkeiten gequält und verspottet. Die am Kreuz vorbeigegangen sind, haben über ihn gelästert in allen Variationen. Aber Jesus, er hat nicht Gleiches mit Gleichem vergolten. Er hat nicht Böses mit Bösem vergolten, sondern Jesus hat sogar für seine Feinde gebetet. Hat seinen Vater angefleht um Gnade für sie. Petrus schreibt hier, dass Jesus alles im Gebet Gott übergeben hat, denn er hat gewusst, sein Vater, er ist ein gerechter Richter. Er wird am Ende alles richtig zu Ende nehmen. Jesus hat das Gericht nicht selber in die Hand genommen, gesagt, ich sorge jetzt mal für Ordnung. Er hat nicht selber für Gerechtigkeit gesorgt, sondern er hat es seinem Vater im Himmel überlassen. Ich glaube, von dieser Haltung soll unser Leben immer mehr geprägt sein. Wir sind auch nicht zu Richtern berufen in dieser Welt. Das wird Jesus zur richtigen Zeit am Ende tun. Er wird dann auch die Ungerechten, die Wunderlichen, die Grausamen, die komischen Herren richten, nicht wir. Und deshalb dürfen wir uns merken, wenn deine Ehre mit Füßen getreten wird, dann wende dich an Jesus. Egal welches Unrecht dir angetan wird, wo vielleicht auch alles klärende Reden nichts mehr hilft mit ihm, bring es immer wieder vor ihn. Er kennt deine Not. Und überlass es letztendlich ihm, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. So hat es Jesus vorgemacht. Er war uns darin ein vollkommenes Vorbild. Und damit hat er über alles Böse triumphiert. Alles Böse besiegt. Wir lesen weiter in Vers 24 über ihn, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, nun der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus hat dort, als er am Kreuz hing, nicht für sein eigenes Unrecht gelitten, sondern er hat all das Unrecht, was wir getan haben, was du und ich getan haben und immer wieder tun, das hat er auf sich genommen. Jesus hat unser ganzes Sünderdasein auf sich genommen, all das, was uns ständig veranlasst, Falsches zu tun, der Sünde nachzugehen. Er hat sich dafür zu Tode richten lassen, um uns von der Todesstrafe zu befreien und zu einem neuen Leben aufzuerwecken. Das Schöne ist, daran werden wir immer wieder im Abendmahl auch erinnert. Für dich gegeben. Sein Blut für dich, sein Leib für dich gegeben. Denn es gilt für dich, dass er sich hingegeben hat. Darum darfst du auch im Sieg über die Sünde leben. In Jesus hast du den Sieg über deine Rechthaberei. In Jesus kannst du Sieg erleben über deinen Vergeltungsdrang. In Jesus hast du den Sieg über alle Heuchelei, über alle Zornausbrüche, über alle Bitterkeit. Du darfst über alles Böse in dir den Sieg erleben durch Jesus Christus, der am Kreuz den Sieg errungen hat. Als Christ und Nachfolger Jesu dürfen wir wissen, dass er uns geheilt hat. Auch wenn die Menschen uns immer noch Wunden zufügen, uns Schmerzen beifügen können, Jesus steht darüber. Diese Verse über unseren Herrn, sie machen also sehr deutlich, Christus, er war das vollkommene Vorbild von geduldiger Unterwerfung unter ungerechtes Leiden. Das macht das Leiden im Heute, wenn es uns begegnet, nicht unbedingt leichter. Aber es erinnert uns neu an den tieferen Sinn von Leiden, die Gott uns zumutet. Denn Leiden weisen immer auf den hin, der noch tausendmal mehr und Schlimmeres erleiden musste. Und warum sollte es seinen Nachfolgern besser ergehen als unserem Herrn persönlich? Das heißt, was wir hier sehen, Nachfolge Jesu schließt Leiden und Unrecht ertragen unweigerlich mit ein. Wir können das eine nicht losgelöst vom anderen sehen. Jesus nachfolgen wollen, ohne bereit zu sein, Leiden, Unrecht zu ertragen, das ist der Bibel fremd. Als echte Nachfolger Jesu haben wir keinen Anspruch auf ein sorgenfreies, auf ein genüssliches Leben voller Sonnenschein und Gesundheit. Leiden sind uns bestimmt, sagt Petrus. Denn sie dienen dazu, und das hat er schon in Kapitel 1, Vers 6 bis 7 auch sehr ausführlich mal aufgezeigt, Leiden dienen dazu, unseren Glauben zu festigen, ihn zu stärken. Am Bild des geläuterten Goldes hat er das dort aufgezeigt, wie wichtig es ist, im Schmelzofen Gottes vorbereitet zu werden für den Himmel. Damit wir uns noch fester an Jesus klammern, damit unser Vertrauen noch mehr gestärkt wird in den lebendigen Gott und wir noch mehr auf ihn hoffen, ihn vor Augen haben in unserem persönlichen Leben. Petrus schließt hier diesen Abschnitt ab mit dem Bild des guten Hirten in Vers 25. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wenn du als ein Gläubiger bist, dann gehst du eben nicht mehr blind umherlaufend in die Irre. Wir sind nicht orientierungslos in dieser Welt, sondern wir haben einen guten, einen treuen Hirten, der uns auch durch schwere Zeiten des Lebens hindurchbringt an sein Ziel. Ihm dürfen wir vertrauen. Und das heißt, Wir müssen jetzt nicht mehr das tun, was die finsteren Mächte immer wieder von uns fordern. Wir müssen auch nicht das tun, was Menschen von uns erwarten. Wir müssen nicht Menschen gefallen, uns nicht daran ausrichten, wie sie über uns denken. Wir müssen ihnen nicht zu Gefallen leben, sondern unserem Herrn. Wir müssen auch nicht die Kriege im Kleinen immer wieder anfangen, keine Rachefeldzüge planen, uns nicht revanchieren, wenn uns Leid zugefügt wurde. Denn wir dürfen Jesus zum Vorbild nehmen, zur Schreibvorlage. Wir dürfen in seinen Fußspuren gehen, weil er, und das ist das Schöne, nicht nur unser Vorbild ist, sondern auch unser Hirte, unsere Kraftquelle, um überhaupt durch diese Leiden hindurchgehen zu können. Alles, was wir zur Nachfolge brauchen, finden wir in diesem großen und guten Herrn. Mit ihm sind wir fähig, das Unrecht zu ertragen, das man uns antut. Und zwar ohne in Selbstmitleid zu verfallen, ohne zu verzweifeln, ohne daran bitter zu werden. Jesus hat dir seinen Sieg gegeben. Deshalb lebe auch darin. Damit möchte ich noch mal kurz unsere drei Punkte auch zusammenfassen, die wir zur Unterordnung gehört haben. Das erste war der Auftrag zur Unterordnung. Er schließt nicht nur das respektvolle Verhalten den guten Vorgesetzten gegenüber ein, sondern auch die Achtung und die Ehrerbietung den Ungerechten, den launischen, den sonderbaren Chefs gegenüber. Das zweite war der Antrieb und die Motivation, den Leiden selbst dann nicht aus dem Weg zu gehen, wenn sie uns zu Unrecht geschehen. Diese Motivation liegt in unserer Gottesbeziehung begründet, weil Gott verheißen hat, dass er uns gerade dann mit seiner Gegenwart, mit seiner Nähe umgeben wird. Wenn wir demütig, wenn wir geduldig das Leiden mit ihm ertragen und aushalten. Schließlich, das war unser dritter Punkt, ist Jesus uns darin als Beispiel und Vorbild vorangegangen. Dem Beispiel Jesu zu folgen, heißt also, seine Art mit Leiden umzugehen, auch in unserem Leben nachzuahmen, ihn als Schreibvorlage zu nehmen, von ihm zu lernen, dass wir alles Gericht Gott überlassen dürfen, dass wir uns nicht selber als Richter aufspielen müssen. Es heißt auch, keinem Menschen Unrecht zu tun, alle Racheüberlegungen immer wieder im Gebet Gott abzugeben. Nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem vergelten. Und anstatt den Feinden Böses zu wünschen, sollten wir Jesus darin folgen, für unsere Feinde zu beten. Wie gut, dass Jesus uns nicht nur als Vorbild vorangegangen ist, sondern dass er auch immer wieder die Kraftquelle in uns sein möchte, dass wir das leben und umsetzen können. Es ist schön, diesem guten Hirten unserer Seelen uns auch diese Woche anvertrauen zu dürfen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus, es macht uns froh, dass du uns kennst und siehst, mitten in jeder Situation des Lebens. Gerade in den tiefsten Tälern, in Leidenszeiten, bist du der, der uns nicht fallen lässt, der uns sogar hindurchträgt, Herr Jesus. Danke für dieses Wissen, für diesen Trost, der uns helfen möchte, gerade dann nicht aufzugeben, wenn wir ja alles wegwerfen wollen. Hilf uns, Herr Jesus, immer wieder deinen Blick einzunehmen, wie du selber für uns auch gelitten hast, wie du als Vorbild vorangegangen bist, wie du mit Leiden umgegangen bist. Ja, so oft sind wir versucht, das ja, alles selber in die Hand zu nehmen, selber für Gerechtigkeit zu sorgen. Du siehst unsere ja, bösen Gedanken, wie wir oft an Rache denken oder an Vergeltung. Hilf, dass wir sie immer wieder vor dich bringen und immer wieder neu umkehren, neu ja, uns das vor Augen stellen, was du uns vorgelebt hast. Das war wahre Liebe gegenüber dem Nächsten. Wir haben sie nicht in uns, aber wir brauchen sie von dir. Und lass uns dich immer wieder sehen, lass uns von dir motiviert weitergehen, in deiner Liebe leben, Herr Jesus. Danke für dein Vorbild, danke für dein Dasein und dass du dieser gute Hirte bist, der auch in die neue Woche, die nächsten Wochen mit uns geht. Amen.